Hallo und herzlich willkommen zu Folge 218 vom Aus dem Exit Podcast, der Podcast über Fortuna Düsseldorf. Ich bin Lukas und heute mit mir in der Aufnahme sind der Moritz.
Schönen guten Abend.
Der Jan. Hallo Jan.
Hallo zusammen.
Und der Tim. Hallo Tim.
Ja, Grüße gehen raus aus Berlin.
Ja, ich freue mich richtig. Das wird heute bestimmt eine wunderschöne, gute Laune-Folge. Und wir haben ja auf jeden Fall auch einen Ruf als Mecker-Podcast zu verteidigen. Deswegen haben wir es diese Saison jetzt das allererste Mal geschafft, in dieser Folge, wo wir sicherlich ein bisschen meckern werden, dass wir alle vier mit in der Aufnahme sind. Sehr schön. Also das freut mich auf jeden Fall. Und dann können wir auch gleich frohen Mutes hineinstarten, würde ich sagen.
Ja, wir müssen ja auch mit gutem Beispiel vorangehen, wenn wir wollen, dass sich die Sachen verbessern, dann müssen wir uns ja auch erstmal an unsere eigene Nase fassen. Das tun wir hiermit.
Ja, also ich glaube, die Themen, die da jetzt vor uns liegen, sind ja alle nicht so wahnsinnig erfreulich. Deswegen dachte ich, ich starte vielleicht mit einem kleinen Soft-Opener für euch und erzähle euch auf jeden Fall was Lustiges, was ich halt diese Woche noch kurz bei YouTube gefunden habe. Und zwar, es ist jetzt auch gar nicht so wahnsinnig spektakulär, aber ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, die Fortuna hat ja irgendwie diese Saison-Doku, wo die irgendwie in regelmäßigen Abständen, aber schon auch in längeren Abständen, so alle paar Monate mal, glaube ich, zu irgendeinem Thema halt irgendwie eine etwas längere Folge, ein etwas längeres Video hochlädt, so 20, 25, 30 Minuten oder so. Und da gab es ja in diesem Sommer was zum Umbruch, zum Transfersommer quasi, wo so ein bisschen erklärt wurde, wie läuft das alles, wie werden solche Transfers irgendwie eingesponnen, Medizinchecks, bla bla bla, all sowas. Wie läuft so eine Konzeption von einer Mannschaft, von einem Umbruch ab? Und das wird einfach alles so ein bisschen begleitet, vor allen Dingen Weber und Alois werden da ein bisschen begleitet. Und ja, ich meine, wer sich das noch nicht angeschaut hat, und ich glaube, ihr habt euch das alle auch noch nicht angeschaut, ne?
Doch, ich habe das gesehen. Ah, ja, okay. Aber ich habe, aber es ist auch schon eine Weile her und so, aber
deswegen. Also die Transfermarkt.de-Liebe von Christian Weber haben wir da ja auch schon
genau,
in einer Folge
auch, genau.
Angespielt. Ja.
Richtig, das war natürlich irgendwie das eine schöne Nugget, aber ich habe das jetzt mir jetzt zum ersten Mal angeschaut und dachte halt wirklich kurz, dass das quasi 30 Minuten von, ja, weiß ich nicht, so halb Fremdschämen und einfach witzigen Sachen sind. Aber es waren dann halt viele Sachen doch irgendwie nur in den ersten Minuten, aber ich fand das auf jeden Fall so goldig, dass ich das halt kurz mit euch teilen wollte. Das halt wirklich, glaube ich, direkt in der ersten Minute, weil halt Christian Weber bei sich zu Hause besucht wird. Erstmal man feststellen muss, dass halt Christian Weber ein Haustier hat, und zwar ein Hamster, wo ich dann wie in dem Augenblick dachte, super, das passt einfach so dermaßen. Ja, auf einmal, ich fand das unglaublich passend. Da hatte mich dann dieses Video halt schon komplett abgeholt. Dann steigt man halt irgendwie zusammen ins Auto und Christian Weber erzählt halt unglaublich stolz, ja, heute ist ja irgendwie großes Transfer-Meeting und so, und immer wenn Meeting ist, dann fahre ich vorher zu Netto und kaufe halt für alle Brötchen und Streuselkuchen. Kommt das halt irgendwie schön ein und ist halt irgendwie so gut gelaunt und es geht halt irgendwie weiter zur Arbeit und ja, und der nächste Shot ist dann halt irgendwie in der großen Küche, wo sich dann Christian Weber erstmal vor die Siebträgermaschine stellt, die halt reinigt und sagt, ja, ich bin ja immer der Erste hier im Büro und da muss ich auf jeden Fall auch immer zusehen, dass die Kaffeemaschine halt sauber ist. Und man denkt sich halt irgendwie im Kopf so ein Klammer auf, bis der Alte kommt.
Wenn der Papa kommt, dann wird er.
Also da war ich wirklich hoch erfreut. Ja, leider liest dann ab da das, war es dann ab da einfach vor allen Dingen auch eher informativ und ich habe mich dann nur noch irgendwie an auch diesen wirklich typischen Klaus Alofs Move halt erfreut, dass halt bei der Vorstellung von irgendeinem Neuzugang, als man halt eben das Foto macht, Alofs dann halt wirklich bei dem Neuzugang halt am Trikotärmel herumnestelt, damit halt das 2 von zweite Bundesliga beim Foto verdeckt ist und er das dann auch noch offen anspricht und sagt so, ja, ich mach das hier, damit man die 2 nicht lesen kann. Das war wirklich absolut on point, hat mich sehr gefreut. Und dann, ja, da gibt es natürlich noch dieses Transfermarkt-Zitat, dass das halt irgendwie die erste Anlaufstelle ist und die Seite, mit der Fortuna am allermeisten arbeitet, wenn es ja, darum geht halt irgendwie Spieler sich anzuschauen, Spieler zu bewerten, ja, zu scouten und so weiter. Einfach lustig. Aber davon abgesehen muss man sagen, schon auch irgendwie ganz, ganz nett gemacht. Aber fand ich, waren auf jeden Fall ein paar nette Dinge drin.
Aber jetzt, wenn du so leicht daran erinnerst.
So aktuell wie wir sind, beziehen wir uns dann Wochen nach der Veröffentlichung darauf.
Aber nur es ist ja auch ganz süß und ich denke, Transfers wird ja auf jeden Fall auch heute nochmal ein Thema sein.
Richtig, da wird nämlich jetzt schon mal die Brücke geschlagen für einen etwas späteren Zeitpunkt in dieser Folge. Ich glaube, da werden wir nämlich dann doch vielleicht noch drüber sprechen müssen.
Gehen wir chronologisch doch jetzt nochmal einen ganzen Schritt nach vorne seit diesem Video und schauen uns an, was die Fortuna am Sonntag fabriziert hat.
Ich kann da kurz nochmal sagen, auch wenn wir Dienstagabend aufnehmen, ist natürlich der italienische Fußball dennoch dabei. Milan gegen Lecce und Jamil Siebert hat das Ding gerade von der eigenen Torlinie gekratzt. Die mögliche 1-0 für AC Milan. Hier steht immer noch 0-0. Und Jamil hatte schon so seine Gelegenheit zu zeigen, jetzt nochmal, was er defensiv so kann.
Serie A oder Pokal? Sehr, sehr
schön, dass eine Coppa. Coppa Italia ist das.
Ja. Stark.
Ich finde es ja gut, dass sie das trotzdem so anlegen, dass es halt auch. Ich hab erst Angst, wegen was mache ich denn? Ich kann ja nicht aufmerksam hier podcasten. Du findest ja neben Menno italienischen Fußball gucken. Aber der Coppa Italia liefert.
Ja, es ist auch wirklich wichtig, dass in diesen unsicheren Zeiten, wo wir mit der Fortuna jetzt ja auch auf vielleicht sogar geradezu stürmische Zeiten zusteuern mögen, dass es dann da doch irgendwie die Sicherheit gibt, dass bei dir im Hintergrund Serie A läuft.
Hoffentlich wird es kein Taifun.
Der war hart. Der war hart. Der kam wirklich aus dem Nichts. Ja. Ich glaube, wir müssen drüber sprechen. 0-3 Niederlage gegen Darmstadt und ich dachte ehrlicherweise am Sonntag und irgendwie auch gestern noch, ja, ganz gut, dass wir vielleicht irgendwie erst am Dienstag aufnehmen, dann hat man irgendwie eine größere Chance, dass sich das irgendwie noch so ein bisschen setzt, so, dann guckt man da vielleicht irgendwie etwas entspannter drauf und so, aber eigentlich muss ich sagen, hat sich in meiner Sichtweise überhaupt nichts geändert, wenn ich jetzt an Sonntag zurückdenke. Bin sehr, sehr gespannt, wie ihr das seht. Ich meine, Moritz und Tim, wir haben ja auf jeden Fall uns auch nach dem Spiel kurz ausgetauscht, weil wir ja alle zusammen auch im Stadion waren. Und da hatte ich eigentlich das Gefühl, dass wir da, ja, ich glaube, wie einfach alle, die da an diesem Tag auch im Stadion waren, das gilt für die Fernsehzuschauer mit Sicherheit in großen Teilen ganz genauso, dass einem das halt wirklich ziemlich in den Knochen gesteckt hat und dass es sehr, sehr schwer ist, da jetzt irgendwie gerade nach vorne zu schauen. Und irgendwie sich da jetzt auf den Bochum zu konzentrieren und vielleicht irgendwie generell sich zu sagen, dass man das halt irgendwie einfach so abschütteln kann.
Ja, ja, wie ich hätte Tim, ja gedacht. Wie Tim als allererstes sagte, und man kann das jetzt mal so ein bisschen im Raum stehen lassen, was er damit meinte, aber ich finde sehr passend auf diverse Situationen, sagte Tim erstmal, ja, heute ist Herbst.
Ja, keine Ahnung. Herbst ist ja nur die Vorwehe zum Winter und dann kommt erst der Frühling. Ich hoffe mal, dass es nicht ganz so düster wird, wo wir jetzt durch müssen, aber es hat schon, ach ja, es hat schon so ein bisschen danach ausgesehen, da ich ja nicht bei jedem Heimspiel in der heimischen Arena sein kann. Fehlt mir gerade so ein bisschen die Fantasie, dass ich noch viele Heimspiele mit Daniel Thune auch an der Seitenlinie sehen werde. Das war so meine erste Idee war, dass ich beim ersten Spiel von Daniel Thune im Stadion war und womöglich beim letzten Heimspiel auch.
Ja, es war auch mein Gedanke von wegen mit der Dienstagsaufnahme, dann wissen wir schon, wer der neue Trainer oder Interimstrainer ist, weil ich war mir sehr sicher, dass das personelle Konsequenzen haben würde nach dem Spiel, aber das ist ja anscheinend nur jetzt vertagt auf das Bochum-Spiel und wir müssen uns vielleicht dann erstmal damit beschäftigen, warum Tim und jetzt auch ich und ja auch ihr beiden anderen eher vielleicht davon ausgegangen sind, dass das Spiel gegen Darmstadt das letzte mit Daniel Thun sein würde. Unsicher, ob er das irgendwie anders gesehen hat nach dem Spiel. Die Pressekonferenz war auch etwas, ja, was sollst du nach so einem Spiel in so einer Situation auch anders sagen als an seiner Stelle? Und es ist immer schlecht, wenn der gegnerische Trainer den Großteil seiner Sprechzeit damit verbringt, sich vor den Kollegen zu stellen und Daniel Thun quasi gut zu reden und die Perspektiven dieser Mannschaft und so weiter und so fort. Das ist immer ein Zeichen, dass auch der verstanden hat, dass es hier ins Eingemachte geht. Aber okay, dann fangen wir doch klassisch an. Was waren eure Eindrücke bei dieser Aufstellung? Uwe Rösler Reloaded 4-4-2 oder habtet ihr da irgendwelche konkreten Gedanken dazu? Es gab ja nur einen Wechsel in der Startelf im Vergleich zu dem ja auch schon nicht besonders überzeugenden Spiel gegen Münster.
Ja, ich fand es erstmal ganz cool, dass Rasmussen wieder reingekommen ist, aber das hatte gar nicht so viel mit seinen letzten Auftritten zu tun, sondern einfach nur, dass ich halt immer noch ein großer Fan von seinem Skillset bin und einfach mir immer noch denke, wenn diese Saison irgendwie was werden soll, so, dann geht das halt nur, indem Rasmussen funktioniert und hatte einfach Bock, dass es funktioniert an dem Tag. Und hatte auch einfach Bock, dass man halt was anders macht als gegen Münster, beziehungsweise vor allem als in der ersten Hälfte gegen Münster. Und deswegen fand ich es auch erstmal ganz gut, dass man direkt mit der Viererkette gestartet ist, weil die Aufstellung aus der ersten Hälfte von Münster, das wollte ich auf jeden Fall gar nicht mehr sehen. Habe mich trotzdem irgendwie wieder ein bisschen gefragt, wie gut diese Idee ist, wieder mit der Doppelspitze zu starten, aber war jetzt auch auf jeden Fall nicht pessimistisch. Also ich dachte mir, okay, schaue ich mir halt an, hatte irgendwie ich glaube, habe ich ja letzte Woche hier im Podcast schon gesagt, damit gerechnet, dass das ein ziemlich enges Spiel wird, dass man da aber einfach jede Chance hat, das irgendwie zu gewinnen und habe einfach einen ganz normalen, gepflegten Daniel Thun-Ball erwartet, wie wir das halt irgendwie aus den letzten Jahren und besonders irgendwie aus den letzten anderthalb Jahren eben so kennen.
Also auf dem Papier wirklich eigenwillig, dass man mit zwei inversen Außen quasi spielt. Also war ja sowohl Rasmussen als auch Muslia, ne, der eine rechts und der andere links spielend, halt reinziehen würden. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das setzt ja insbesondere dann die Außenverteidiger ziemlich unter Zugzwang, halt die Flügelarbeit vor allem zu machen. Und wenn man mit Suso anfängt, dann ist das natürlich schon auch eine gewisse Herausforderung für diesen jungen Spieler. Was ich bei diesen Gedankengängen nicht mitgedacht hatte, ist, das wird natürlich nur dann relevant, wenn man Ballbesitz hat. Und deshalb war es halt vielleicht einfach nicht so relevant.
Wenn man das vergleicht zum letzten Auftritt der Fortuna, hatten die ja nahezu gigantisch viel Ballbesitz. Also, okay. Das ist ja schon. Aber ja, genau. Also ich würde auch sagen, wie Lou oder wie ihr das beide sagt, man hat dann diese beiden Halbraumzehner oder wie auch immer, die irgendwie die Flügel bespielen sollen, Muslia und Rasmussen und Zimbo und Suso sollen eben mit nach oben schieben. Und das ist ja auch ziemlich das, was man wirklich ja aus den ganzen letzten Jahren Daniel Thun kennt, dass man versucht, wieder ein etwas flügellastigeres Spiel zu kriegen, dass man eben entweder hinterläuft oder wenn man auf einem Flügel weiter nach vorne sich kombiniert, dann eben den Seitenwechsel auf den freistehenden anderen Flügelspieler das war, glaube ich, der Plan und das war die Idee.
Aber dann hast du halt da zwei Inverse, die halt nicht, das wird es ja nicht werden. Es wird ja eben kein Flügelspiel.
Ja, also ist es ja nicht geworden.
Ja.
Aber ich frage mich, Also habe mich schon auch in der ersten Halbzeit dann häufiger gefragt, vor allem auf der linken Seite, ob Muslia nicht auch so ein bisschen aus seiner Haut raus könnte und mal nach links spielen könnte. So, weil da fand ich, war häufiger einfach, war schon ein Pass auf Suso frei und Muslia hat sich entschieden, entweder einfach in die Mitte Richtung Strafraum zu laufen oder eben auch zu versuchen, Itten oder Chela anzuspielen, anzupassen, aber immer sehr auf diese Mitte bezogen. Und da fand ich, hätte er es in ein paar Situationen auch ein bisschen anders lösen können, weil Suso durchaus versucht hat, da was anzubieten. So, und ist ja jetzt ein bisschen zu einfach zu sagen, naja, der Muslia ist halt so ein Spieler, der in die Mitte zieht. Gut, man kann aber doch vielleicht so einem Spieler sagen, du bist sehr gut beim in die Mitte ziehen, aber guck auch mal links, wenn dich da einer überläuft, so. Und dann übt man das im Training ein bisschen und dann ist das auch eine Möglichkeit, oder? Also es ist ja nicht unmöglich, dass Muslia einen Pass nach links außen spielt.
Ja, ich
Nee,
glaube, es
aber
war
es.
einfach super symptomatisch dafür, dass Muslia halt so überhaupt nicht vertraut und einfach vermeiden wollte. Und das kann ich schon auch ein bisschen verstehen, weil immer wenn Suso sich mal was zugetraut hat, was ein bisschen schwieriger war, ist es eigentlich auch schief gegangen,
Ja.
dass er einfach unglaublich Angst davor hat, dass halt, ne, dass er dann halt Suso, wenn er dann selber quasi auf das Strafraumeck zieht, Muslia, meine ich, und Suso ihn dann halt hinten hinterläuft, dass er ihm dann halt den Ball zusteckt und dann. Es gab seltene Situationen, wo Suso wirklich frei, also eine freie Flanke gehabt hätte. Er hat immer Platz gehabt. Und dann hatte, glaube ich, Muslia Angst, wenn er ihn dann halt anspielt, dass die Flanke dann geblockt wird und dann die linke Seite eben offen ist. Und ich fand, man konnte einfach sehen, dass er Suso nicht zugetraut hat, irgendwie den Ball dann halt jeweils am Gegner irgendwie vorbeizuschlagen und oder dann halt, falls man den Ball verliert, halt irgendwie rechtzeitig wieder zurückzurücken. Und ich bin da ganz auf deiner Seite. Also es war auf jeden Fall absolut eklatant zu sehen, dass es einfach, ja, Suso hat immer, wenn er den Ball bekommen hat, den Ball sofort zu Muslia gespielt, um irgendwie sicher zu sein. Und Muslia hat den Ball auf gar keinen Fall zu Suso
So
gespielt.
gespielt, ja.
Und das hat es eben auf der linken Seite total limitiert. Auf der rechten Seite war es dann halt ähnlich limitiert, weil ich meine, auch Zimmermann hatte eh nicht seinen besten Tag, aber ist ja sowieso auch einfach nicht mehr der Alte und irgendwie für so viel Alleinunterhaltung da irgendwie auf der Seite zu sorgen, ist halt schwierig, weil Rasmussen ist ja genau wie Muslia auch niemand, der am Flügel klebt, sondern auch jemand, der ja ständig irgendwie an dieser Nahtstelle zwischen Flügel und Halbraum irgendwie wartet, um in den Halbraum halt reinziehen zu können. Und so hast du dann ja wirklich eigentlich gar kein Flügelspiel. Dazu kam ja auch noch, dass Rasmussen, ja, der sowieso noch überhaupt nicht drin ist, mit Sicherheit seinen mit Abstand schlechtesten Tag im Fortuna-Trikot halt irgendwie bisher hatte. Und so war das halt einfach ziemlich harmlos. Auch wenn man schon irgendwie auf der rechten Seite, glaube ich, ein, zwei Momente mal kreieren konnte. Ne, unter anderem ja irgendwie auch in, weiß ich nicht, 32., 33., diese eigentlich hundertprozentige Chance für Cela, die er nach einer Flanke von Zim bekommt. Aber wirklich gefährlich war das halt irgendwie nicht.
Das ist doch einfach auch bei Design. Das ist doch klar, dass das, also wenn du dir auf die Ausstellung anguckst, ist das doch klar, dass das passiert.
Ja, ich glaube, dass man auch Florent Muslia nicht komplett zur Geltung bringt, wenn man ihn halt auf den Flügel stellt. Das war meine erste Idee, weil also in der Saison, wo er gegen mal eine, ja, 33 Spiele gespielt hat in Paderborn, da die meisten Scorerpunkte hat er immer alle als ja, offensives Mittelfeld gesammelt und ist klar, kann man das mal probieren und wie ihr gesagt habt, muss das nach ein paar Mal Training auch funktionieren, aber es hat nicht funktioniert und deshalb sehe ich
Ich möchte
auf
noch,
Dauer ihn als zentralen oder offensiven Mittelfeldspieler und nicht als Außenspieler.
ich möchte das noch kurz mit einer weiteren Beobachtung unterfüttern, eigentlich, was du auch sagst, Tim. Ich hatte das Gefühl, dass die ersten 15 Minuten Muslia auch deutlich offensiver stand. Und dann als Reaktion darauf, dass bei Suso der ein oder andere auch defensive Wackler da war und Suso sich nicht so gut auch mit dem Ball dann befreien konnte, Muslia halt auch nochmal deutlich weiter nach hinten gegangen ist, also sich weiter Richtung Suso bewegt hat. Das heißt, ja, dann auch nochmal weitere Wege bis zum Tor hatte und so. Das heißt, das war dann sicherlich auch wieder nicht seine Optimalposition, weil er da eben für die defensive Stabilität eben Suso unterstützen musste auf der linken Seite.
Speaking of defensive Stabilität, hat gerade die rote Karte gesehen.
Nein.
Für eine Notbremse in der 18. Minute.
Ach, okay. Oh nein, sein Debüt war ja schon so scheiße.
Oh nein. So, Punku von hinten, na ist egal. Wir reden immer von Tuna, nicht über Lecce.
Das genau, wusste ich aber jetzt ich meine, klar, dann er musste weiter nach hinten gehen. Speaking of defensive Stabilität. Wir haben ja nach dem Spiel, glaube ich, schon mal kurz drüber diskutiert. Ich fand auch nach der ersten Halbzeit war es nicht das Spiel, was Lou eben angeteasert hat, was er erwartet hat, dass es ausgeglichen war. Also die deutlich größeren Chancen hatte schon Darmstadt und es hat sich schon abgezeichnet, dass das richtig in die Hose gehen kann. Nicht nur, weil man nach vorne bis auf eine Ausnahme diesen schönen, recht freien Schuss von Cela nicht gefährlich geworden ist, sondern auch, weil man gesehen hat, wo Schwachstellen sind und dass man alles in allem ja sehr unsicher agiert, auch in der im Spiel gegen den Ball.
Ja, und das, obwohl man ja irgendwie auf dem Papier das macht, was man halt eine verunsicherte Mannschaft gegen den Ball eigentlich machen muss wahrscheinlich, ja. Kompaktheit herstellen, nicht früh draufgehen, dem Gegner keine Räume in der Theorie anbieten und trotzdem funktioniert das nicht. Also Darmstadt hat mehr Räume, als sie haben müssten auf dem Papier. Standards sind gefährlich von Darmstadt und nicht gut verteidigt von der Fortuna. Da spielt dann auch Kastenmeier eine kurze Rolle, kurz nachdem er wirklich das 0-0 in der quasi gehalten hatte. Ein langer Ball vom Abschlag vom Darmstädter Torhüter reicht dann ja aus, um dass ein Darmstädter alleine vor ihm auftaucht. Also das sind ja alles so Dinge, so von wegen, eigentlich versuchst du genau das zu vermeiden mit Kompaktheit irgendwie. Klar, das war natürlich eine Umschalt, also eine Flanke, die abgefangen worden ist. Ich weiß nicht mehr genau. Du bist ein bisschen aufgerückt, aber ich habe das Gefühl, alles, was die Fortuna auf dem Papier versucht, funktioniert nicht. Und dass das natürlich mit einer Mannschaft einfach nur Schlechtes macht, ja, dass das halt für individuelle Verunsicherung sorgt, dass das insgesamt der Mannschaft kein Selbstvertrauen in das System gibt, in das man da, dass man ja auch permanent durchwechselt, auch von dem Spiel von der Gastmannschaft hervorgehoben worden ist, dass man sich so gar nicht vorbereiten konnte auf die Fortuna, weil worauf soll man sich da vorbereiten, so wild die immer durchwechseln ihre Systeme. Kann auch ein Feature sein, ist aber bei der Fortuna eher ein Bug. Und dafür war diese erste Halbzeit auch ja auf dem Papier genau, also nicht auf dem Papier, sag ich jetzt, aber es war genau so, wie es eben nicht passieren darf. Und das 0-0 ist halt eher Glück für die Fortuna und Pech für Darmstadt.
Aber das ist ja das, was ich, glaube ich, auch letzte Woche schon mal angesprochen habe. Bei so einer Mannschaft, die sich noch nicht gefunden hat, die irgendwie noch immerhin jetzt 7 Punkte eingesammelt hat, aber jedes Mal danach auch selbstkritisch genug war, anzumerken, dass das noch nicht das Gelbe vom Ei ist, was man da spielt. Bei so einer Mannschaft kann das doch nicht zuträglich sein, ständig so viel zu verändern. Okay, man hat nur einen Wechsel gemacht, aber man hat halt ein komplett anderes System gespielt. Und hatte, glaube ich, letzte Woche auch gefordert, dass man einfach mal sich nach und nach an dieselbe Startelf mit demselben System rantraut, selbst wenn es noch nicht das Gelbe von Ei war. Aber anscheinend probiert man ja alles im Training. Also man studiert sämtliche Systeme ein, aber kann dann halt alle nur so halb irgendwie.
Also ich würde ein bisschen sagen, ich glaube, man hat sich eben quasi, oder Daniel Thun hat sich quasi auf seine Stärken quasi wieder zurückgezogen, wie die ja immer in diesem Ja, ob es jetzt 4-2-3-1 oder 4-2-2-2 oder wie auch immer, das verschiebt sich ja auch immer ein bisschen. Aber diese Viererkette und dieser Fußball, der ja auch simpel, also ist jetzt in Anführungszeichen simpel, ne? Aber es ist nicht ganz ultra kompliziert, dass man sich darauf so ein bisschen zurückzieht, wo man wieder mehr mit Pragmatismus arbeitet, wie schon zu Rösler-Zeiten. Und ich möchte
Aber das
euch da
stimmt
auch
doch
ein
nicht. Der
bisschen widersprechen. Doch, also es
was für
funktioniert
Stärken
ja
von Daniel Thun
einigermaßen
wird denn?
gut.
Aber was für
Man
eine, was für
versucht
seine,
eben
was sind
über
denn seine
diese
Stärken? Nee, da
Flügellastigkeit. Ja, du
die gibt's
versuchst
aber
halt diese.
nicht. Du spielst mit zwei inversen Außenspielern. Du spielst ohne Flügel. Du spielst eben nicht wie Daniel Thun normalerweise spielen würde. Es gibt kein Flügelspiel. Und das ist halt auch, das siehst du dieser Aufstellung an, dass das nicht geben
Aber
kann.
du versuchst es ja. Du versuchst ja trotzdem mit Suso und Zimbo. Es gibt
Ja,
ja viele Pässe
aber
die Linie
Suso
entlang.
ist halt einfach
So.
dann nicht der Spieler dafür. So.
Ja, genau. Das ist eine andere Frage. Ich finde das auch ihm sehr viel zugemutet. Aber ich fand das Spiel in der ersten Halbzeit. Ja, vielleicht war Darmstadt ein bisschen besser, aber ich fand die auch nicht so krass gefährlich. Und man stand defensiv einigermaßen okay. Es war halt wieder nach vorne gar nichts, außer diese Riesenchance. Dafür hatte Darmstadt zwei, drei etwas andere Abschlüsse noch. Aber ich fand es in der ersten Halbzeit ja nicht so schlimm wie die erste Halbzeit gegen Münster oder so.
Gut, es ist halt nicht
Ja,
so
also ich finde
schlimm
auch
wie, keine Ahnung,
in
Magen-Darm-Spiegelung ohne Betäubung. Ja, klar,
ja, hatten wir
aber
letztes Mal schon von The Bar Was Low. Ja,
ja,
ich finde schon, man kann
also
wirklich sagen, es war deutlich verbessert gegenüber erster Halbzeit Münster, muss man klar so sagen. Darmstadt war schon überlegen und hatte irgendwie auch insgesamt mehr gute Chancen, aber das war halt irgendwie auch einmal nach einer Ecke super Parade Kastenmeier, nach individuellem Fehler von Oberdorf mega Parade Kastenmeier. Und dann haben die halt eben auch noch dieses VAR-Tor, glaube ich, direkt im Anschluss, ne, wo man auch wirklich Glück hat als Fortuna Düsseldorf. So, da siehst du halt auch insgesamt, also so rein systemisch bist du da, glaube ich, gar nicht so stark unterlegen in der ersten Halbzeit, sondern das sind halt vor allen Dingen irgendwie individuelle Fehler und dass du halt die Standardsituation nicht sauber verteidigst. Ansonsten ist Darmstadt da jetzt auch nicht so viel besser. Ich finde, dass es da mit 0:0 in die Kabine geht, ist schon irgendwie vollkommen in Ordnung und du könntest mit ein bisschen Glück auf jeden Fall auch führen.
Boah,
Also echt so ein
nee.
ganz, ganz, ja, auf jeden Fall, klar.
Ja, du
Nee, so
kannst
sehe ich
halt
die erste
führen, aber
Halbzeit
du hast
nicht.
halt
Nee.
die eine Chance, wo der Ball auf jeden Fall rein muss. Also ich finde, das kann man, also weiß ich nicht, am Anfang der letzten Saison haben wir fast alle Spiele so gewonnen und da haben wir eine Menge Spiele so gewonnen und auch die meisten, eigentlich, das sind auch eigentlich für fast alle Spiele, die wir unter Daniel Thun letzte Saison gespielt haben. Wenn wir was gewonnen haben, dann sah das zu 80 bis 90% genau so aus wie die erste Halbzeit vorgestern gegen Darmstadt und viel mehr habe ich mir jetzt erstmal gar nicht
Aber
unbedingt erhofft. So, es kann natürlich immer sein, wenn beim Gegner mal irgendwie Sachen nicht funktionieren, dann bist du vielleicht irgendwie, siehst du auch vielleicht wirklich mal besser aus. Aber viel mehr erwarte ich mir halt eben von Daniel Thun Fußball gar nicht. Außer, dass jetzt hier schon tausendmal breitgekaute, wir mussten viel aushalten, aber haben dann aber vorne irgendwie clever unsere Dinger gemacht. Das ist doch im Augenblick das Maximum, was wir halt eben erreichen können. Und dann haben wir ja eben auch Qualität bei den Einzelspielern, dass man vielleicht auch mal erwarten kann, dass die halt ihre Dinger machen. Und da muss man vielleicht einfach damit zu der Pause, also zum Halbzeitpfiff einfach mal zufrieden sein.
ich finde ja, dass eure Lou-Moritz-Bewertungsmatrix komplett verzogen ist, weil ihr halt einfach, ja, letzte Saison hat man diese Spiele natürlich gewonnen. Es ist möglich, die Spiele so zu gewinnen. Das ist der Beweis quasi letzte Saison. Aber es ist nicht sonderlich wahrscheinlich, wenn man das immer so macht, viele Spiele so zu gewinnen. Und es hat auch nichts damit zu tun, dass es sich trotzdem irgendwie, wenn man sich überlegt, wer wahrscheinlicher mit einer Führung in dieser Halbzeit geht, das halt auf jeden Fall bei Darmstadt zu finden ist. Und das ist doch das Problem. Klar kannst du im Hinblick auf den Start der letzten Saison sagen, ja, es ist möglich, auch so mit 1-0 in Führung zu gehen als Fortuna, aber es ist einfach, das Resultat sieht man dann ja nach dieser Siegesserie am Anfang letzte Saison oder auch in der Situation, in der man jetzt ist, wenn man halt noch mehr irgendwie Wechsel im Kader hatte und irgendwie noch weniger System da ist, auf das man aufbauen kann. Also,
Tatsächlich haben wir ja den Namen Tune in der letzten Saison auch häufiger zwischendrin mit einem Fragezeichen versehen. Und ich muss sagen, in dieser Saison ist das Fragezeichen einfach, wie will man außer viel auszuhalten und einen vorne rein zu machen, Spiele gewinnen, ja nach wie vor am Wachsen und wird von Spiel zu Spiel größer. Und da muss ich sagen, weshalb ich auch damit gerechnet hatte, dass es gestern soweit sein könnte, hat ja dann auch die zweite Halbzeit in Verbund mit dieser ersten Halbzeit, die ich halt, wie gesagt, eher so fand wie Jan, eigentlich die Steilvorlage gegeben, um dann zu sagen, okay, anscheinend geht es so nicht mehr weiter. Und deshalb bin ich sehr gespannt, was, wenn sich die Leistung nicht verbessert, aber die Ergebnisse in den nächsten Wochen dann passiert. Weil die Leistung war in den vorherigen Spielen ja auch nicht gut. Und sich so durch so eine Saison zu ömmeln, das kann ja nicht so das sein, wo man jetzt möglicherweise sagt, da ist man als Fortuna-Fan zufrieden. Also ich bin nicht zufrieden in die Halbzeit gegangen, das kann ich ganz klar sagen.
Ich sehe nur einfach den Feldvorteil für Darmstadt nicht so groß. Vielleicht können wir es dabei belassen, dann haben wir da...
Yeah.
Also okay. Ist ja auch statistisch nicht sehr krass unterschiedlich, genau.
Ja, ich hatte auch das Gefühl, dass ich hier irgendwie nicht ganz richtig verstanden wurde. Ich war auch nur zufrieden in Anbetracht dessen, was halt zu erwarten war und was in der Woche
ja,
davor
aber
und,
das,
in den Wochen und im Jahr davor passiert war. Also, ne?
Ja, aber wenn diese Erwartungshaltung jetzt the new normal wird, dann möchte ich das nicht.
Ich habe letzte Woche gesagt, dass ich mein Vertrauen in den Trainer komplett verloren habe. Also dementsprechend bin ich auch absolut nicht dafür, dass es ein New Normal wird.
Ja.
Und war das dementsprechend auch während des Darmstadt-Spiels nicht. Ich hatte nur Schlimmeres befürchtet und war dann eben deswegen ganz froh. Das Schlimmere, was
gesagt,
zu befürchten war, sollte dann aber Gott sei Dank in der zweiten Halbzeit eintreten. Bitte?
Ist egal. Aber,
aber das ist natürlich immer sehr beruhigend. Wenn man vom Worst Case ausgeht, kann man nur positiv überrascht werden, klar.
Das ist ja eigentlich der richtige Fortuna-Ansatz. Das stimmt natürlich.
Ja. Also ich war ja optimistisch, dass man dieses Spiel gewinnen könnte. Einfach weil ich
zur Halbzeit auch noch
immer denke, dass der Kohlfeld ja eine Pflaume ist und dass Darmstadt nicht sehr stark ist. Und deswegen, also nicht, weil ich dachte, dass die Fortuna großartig spielen würde, aber...
Möglich ja. War das ja. Auch, aber wahrscheinlich ja. War das
nicht. Wie überrascht wart ihr denn dann, mal abgesehen vom Ergebnis davon, dass zur Pause personell nicht reagiert wurde?
Nicht.
Überrascht war ich überhaupt nicht. Verärgert natürlich durchaus, weil es schon den ein oder anderen Kandidaten gab. Besonders Rasmussen und Cela würde ich da mal hervorheben. Also die sind ja wirklich das ganze Spiel komplett wie Falschgeld über das Spielfeld gestolpert. Also Cela hat ja wirklich gar keine Einbindung zum Spiel. Also Itten und er passen ja eh irgendwie, glaube ich, gar nicht so gut zueinander, wie gut die beiden überhaupt irgendwie zu dem Spielstil der Mannschaft passen, ist vielleicht was, wo man nochmal an anderer Stelle drüber debattieren muss. Man wollte ja eigentlich hochpressen, das können ja anscheinend weder Itten noch Cela, weswegen es, glaube ich, echt keine gute Idee ist, mit diesen beiden zusammen auf dem Feld zu spielen, aber Cela, also hat mir wirklich überhaupt nicht gut gefallen. Also nochmal viel, viel weniger gut als Itten. Und bei Rasmussen hatte man auch irgendwie das Gefühl, dass der wirklich noch so dermaßen weit weg ist davon, irgendwie zu verstehen, wie er irgendwie seine Stärken einsetzen kann, was Zweitliga-Fußball bedeutet, wie er seine Mitspieler einbinden kann, wie andere Laufwege funktionieren, wann er sich vielleicht auch einfach mal zurücknehmen muss, wann er mal einen einfachen Ball spielen muss. Also an Rasmussen fand ich es eigentlich fast am symptomatischsten zu sehen, was irgendwie gerade in dieser Mannschaft halt alles falsch läuft. Aber da war er ja wirklich beileibe nicht der Einzige.
Weil du gleichzeitig auch bei ihm ja schon das Potenzial irgendwie meinst zu erkennen, so, ne? Dass man schon das.
Ja. Ja, im Grunde habe ich mich halt einfach gefragt, gerade wenn man sich halt eben auch angeschaut hat, wer auf der Bank sitzt, hatte ich wahrscheinlich einen ähnlichen Gedanken wie Jan. So, wie kann man es schaffen, halt wenigstens irgendwie über die Flügel so ein bisschen Druck reinzubekommen? Und deswegen war es dann der logische Wechsel, finde ich, Emma reinzunehmen, Sela rauszunehmen. Das war, glaube ich, dann 62. Minute und Emma eben nach vorne auf die rechte Seite zu stellen, weil du so zumindest dann irgendwie einen auf der Seite hast, der mal zur Grundlinie gehen kann. Man wusste natürlich jetzt vorher auch als Fan nicht, wie viele Minuten kann Emma gehen. Deswegen habe ich jetzt auch nicht gedacht, okay, der muss halt zur Pause reinkommen, einfach weil man es nicht wusste. War aber sehr erleichtert, als er dann reinkam und hatte auch ehrlicherweise die wenigen Minuten, bis es dann 0:1 steht, das Gefühl, dass das auch absolut aufging. Also ich habe mir wirklich genau vor dem 0:1 noch notiert, Wechsel funktioniert, Fortuna endlich etwas besser. Aber das ist es dann eben auch schon. Und ab da beginnen ja dann eigentlich diese 10 Minuten des Todes, die ja eigentlich irgendwie in der Art und Weise, wie sie da halt vor sich gehen und wie apathisch die Mannschaft da wirkt und in sich zusammenfällt, ja eigentlich der zweiten Hälfte in Bielefeld ja irgendwie nochmal den Boden unter den Füßen wegziehen quasi in der Konkurrenz.
Ja, das passte irgendwie in diese Saison und in das, was bisher so passiert ist in den letzten Wochen. Ne?
Ja, da gehen auch die Köpfe nach dem 0:1 gefühlt schon ein bisschen runter. Ja, das 0:2 bricht einem dann das Genick.
Weil hier, du willst halt irgendwie defensiv stabil stehen, kompakt, und Darmstadt kann sich einmal quasi durch den 16er dribbeln. Also jetzt dribbeln ist jetzt ein bisschen übertrieben, ne? Es war nicht gedribbelt, aber die haben da halt schon irgendwie mehr Platz, als sie haben müssten. Und das war da vorher auch schon zu sehen. Und dann das zweite ist halt einfach ein langer Ball, der rutscht sogar noch aus, der passgebende Verteidiger. Ja, dann ein individueller dieser Fehler.
Ja.
Ja. Und wird auch erwähnt, ne, also ich glaube, wir brauchen hier nicht zu betonen, wie sehr wir Matthias Zimmermann wirken bei der Fortuna insgesamt schätzen. Aber das war ja auch nicht irgendwie eine große Herausforderung, diesen Ball nicht so zu verarbeiten, wie das dann verarbeitet worden ist. Also es war schon richtig Blackout. Danach geht's halt weiter mit. Ja, gut, danach ist es natürlich dann auch das Abseitstor noch, wo auch noch mal. Ja. Das ist halt genau das Problem. Es gibt einerseits die gerechtfertigte Kritik am Trainer, der halt irgendwie der Mannschaft nicht das an die Hand gibt, was sie vielleicht braucht. Andererseits
was soll er noch machen?
Maximal schlecht, ja. Und ja, das weiß ich nicht. Aber ich glaube halt, dass es wirkt so aus der Distanz, dass halt komplett das Vertrauen verloren gegangen ist. Dass das, was man sich vorher überlegt, irgendwie einen positiven Impact hat auf das Resultat des eigenen Tuns. Und dafür stehen diese 10 Minuten. Also da geht halt natürlich viel schief, aber danach ist es halt durch. Die Mannschaft ist nach dem 2-0 eigentlich
ja, das ist vorbei gebrochen. Ja. Es spiegelt sich auch so ein bisschen in der Körpersprache von Daniel Thun wieder.
Wieder
tatsächlich,
mal,
ja. Ja, also am Anfang ist er noch, weil er das x-te System auf den Rasen bringt, in der ersten Halbzeit hat er noch viel reingerufen, gestikuliert, angezeigt. Und so, ja, fast 90% der zweiten Halbzeit ist er wie so in einer Ölgötze erstarrt, stand er dann nur noch in seiner Coachingzone. Ja, und da, puh, ja, also für mich war das, dass ich da sehr häufig hingeguckt habe, weil ich die ganze Zeit damit gerechnet habe, dass es jetzt das letzte Mal ist, dass ich ihn live im Stadion da unten Anweisungen geben sehe, und war schon auch traurig, ja, dieses Gefühl.
Ja.
Ja, und dann Also wir müssen jetzt, glaube ich, nicht die Tore, Gegentore einzeln
Nein.
besprechen.
Nee. Ich glaube,
Ich
das
würde
Spiel
aber
ist jetzt
schon noch
eigentlich
sagen,
behandelt.
wie viel, ja, aber wie viel Abstand man da jeweils zum Gegner hält auf allen Seiten und so, ist schon auch wirklich krass. So, ne? Also da ist ja wirklich gar kein Zugriff und so. Was dann aber doch noch bemerkenswert ist, ist, dass dann durchaus wirklich zu sehr hämischen Klatschen, wenn irgendeinem Spieler was weiter misslingt, im Stadion kommt, was zum Beispiel bei Suso ich doch besonders krass finde, weil
Das
der ist ja nun wirklich jetzt nicht schuld, dass diese Mannschaft nicht funktioniert. Es gibt sehr viel Gepfeife und ja, sehr viel Häme und Wut dann auch.
und viele gehen.
Und viele gehen, genau, auch das ist krass. Und ich meine, man kann natürlich den Frust, also das haben ja nicht nur die Leute empfunden, die gepfiffen haben und die gegangen sind, sondern den hatten wir, glaube ich, alle. Und es wurde auch gesungen, wir wollen euch kämpfen sehen, von relativ vielen Leuten. Und also ich glaube, das war dann schon bei Abpfiff oder was.
Ja, aber es war mal einer der wenigen Tage, wo das auch einfach mal gepasst hat, so, ne?
Ja,
Wo man sich
genau.
irgendwie denkt, okay, es gibt am Ende nicht mal eine gelbe Karte. Ich habe in den ersten Wochen hat man sich irgendwie ziemlich viele gelbe Karten irgendwie eingesammelt. Da hat man es irgendwie echt noch versucht, wenigstens mit diesem aggressiven Draufgehen. Es muss ja immer gar nicht unbedingt vorne sein, aber ne, man wollte einfach nah am Mann sein und stressen und so. Und davon war jetzt ja wirklich gegen Darmstadt gar nichts zu
Ja.
sehen. Das war ja wirklich einfach nur Begleitschuss.
Ja. Und ja, ich finde, das ist ein eigentlich eine ganz gute Überleitung zur Spurensuche quasi. Was ist da jetzt eigentlich los? Weil ein großer Aspekt ist, finde ich, mit diesem Gesang durchaus richtig angemerkt. Du hast es ja jetzt gerade auch schon gesagt. Also es fehlt wirklich an diesem Kampf. Es fehlt daran, also ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, dass ich nach dem Münsterspiel ja irgendwie so überrascht war. Auch habe ich auch on air gesagt, dass so dann die Formation und die Spieler in der Halbzeit überhaupt nicht getauscht wurden und man dann hinterher auch hörte, so ja, in der Kabine ist dann mal ein bisschen lauter geworden und dann haben die sich halt ein bisschen mehr reingehängt und ein bisschen mehr angestrengt. So, das hat halt diesmal anscheinend nicht geklappt, dass man in der Kabine noch mal lauter wird. Aber das finde ich schon irgendwie was, was als Fortuna-Fan man jetzt nicht so gewohnt ist aus diesen letzten Jahren, dass eben Daniel Thun es nicht schafft, so eine Mannschaft so anzuheizen, dass sie Bock hat, sich wirklich doll anzustrengen, und wenn man dann doch noch mal einen Meter schneller läuft und doch noch mal einen Meter, damit man halt seine Gegenspieler stellt und so. Weil da
Das
fehlen einfach, finde ich, da fehlt tatsächlich einfach auch Einsatz in der Mannschaft. Und das finde ich schon
ja, aber
krass.
ich würde jetzt aber vielleicht nicht, also vielleicht hast du es auch ist nicht so formuliert oder nicht so formulieren wollen. Ich würde jetzt nicht von Daniel Thun insgesamt bei der Fortuna so sprechen, sondern diese Phasen gab es in seiner Amtszeit schon, wo man der Fortuna, der Mannschaft immer zugetraut hat. Von wegen, die hat eine Haltung und so weiter und so fort, sondern es ist die gerade diese Phase, die man jetzt relativ kurz sehen kann oder aber auch noch weit in die letzte Saison hinein sehen kann. Wo der Tune,
Ja,
und das hat er ja
ja.
auch verbalisiert, mehr häufiger, ganz offensichtlich keinerlei oder weniger abnehmend Zugriff auf diese Mannschaft
Ja.
hat und hatte.
Ja, aber da war ja mal auch irgendwie, haben wir am Ende der letzten Saison ja häufiger drüber geredet, dass sich da auch vielleicht was abgenutzt hat. Aber jetzt hat er ja komplett neue Spieler, die er erreichen könnte. Und es klappt halt anscheinend trotzdem nicht. Und da finde ich dann auch, das hat ja dann auch mit der gesamten Struktur dann vielleicht zu tun. Auch vielleicht muss gar nicht Daniel Thun laut werden, sondern die, die vielleicht die Hierarchie in der Kabine anführen.
Und die gibt's vielleicht nicht, ne?
Genau, das
Ja,
kann ein Problem sein.
das hat Carsten. Ich fand
Ja, und Carsten.
Asensi, waren wir uns auch im Block einig, dass der sich zumindest anschickt, Leader zu werden oder so. Oder der hat auf jeden Fall, ist ein Lautsprecher da und das auf jeden Fall.
Ja, aber was hat er denn für ein Standing? Der hat kein Standing. Der ist
Ja,
nicht lange
eben,
in diesem
aber wer hat
Verein.
denn das Standing? Ja,
Ja,
wer hat denn
niemand.
Standing in dieser
Der
Mannschaft?
Kastenmeier.
Niemand. So, und das
Florian
Problem
Kastenmeier
ist,
hat Standing
Torwart.
und der
Ja,
ist aber halt
genau.
Torwart. So.
Ja, so, und das Problem ist ja jetzt auch, das ist jetzt auch wieder alles nur interpretiert, aber ich meine, Tune kriegt eine neue Mannschaft an die Hand, sagt, wir wollen höher pressen, wir wollen da unser Spiel ein bisschen verändern, wir haben Schwächen entdeckt in unserem Spiel im letzten Jahr, das wollen wir angehen und so weiter. Dann fängt man an und kassiert halt eine Niederlage nach der anderen. So, dann kann ich mir halt auch vorstellen, dass irgendwann der Trainer nicht mehr so das krasse Standing
Natürlich
hat. So, und
nicht.
dann
Nein,
gibt
nein.
es überhaupt keine Hierarchie quasi mehr, außer, klar, auf den Kastenmeier hören alle.
Nee, auf
Das.
den Kastenmeier hören, glaube ich, nicht alle, weil der ist halt Torwart. Wenn du halt Offensivspieler bist, dann denkst du dir halt, was will der mir denn sagen? Ich sage dem ja auch
Ja,
nicht, wie er Tore
vielleicht.
halten soll. Und das ist, glaube ich, so ein Problem. Und natürlich, das meine ich ja mit diesen, das Vertrauen in Systeme und Aufstellung und so ist halt einfach nicht mehr da. Das ist halt
Aber
das
ich
geht auf
meine,
den
es ist ja
Trainer
auch nicht so,
zurück.
als ob
Ja.
da. Ja, und es ist ja auch wirklich nicht so, als ob jetzt irgendwie Daniel Thun irgendwie in diese Saison gegangen ist und völlig außerhalb jeder Kritik war, ne? Also man hatte ja durchaus in der letzten Saison, durchgehend durch die ganze letzte Saison, immer mal wieder das Gefühl, dass er die Mannschaft halt nicht erreicht und dass er halt eben das Standing nicht hat, ne? Also erinnert euch halt wirklich gerne auch nochmal, hier, Tim hat das gerade mit dem Ölgötzen ja erwähnt, wie er halt in Kaiserslautern teilweise ausgesehen hat, wie der bei diesem Auswärtsspiel in Hamburg ausgesehen hat, beides im Frühling. Also Tune ist ja wirklich schon angeschossen in diese Saison halt hineingegangen so, und es hat sich jetzt einfach nur nochmal potenziert, ehrlicherweise, finde ich. Und ich sehe es ansonsten auch wirklich ganz genauso. Es fehlen einfach ganz, ganz eklatant halt eben die Führungskräfte in dieser Mannschaft. Man hat es halt irgendwie nicht geschafft, da die Abgänge, besonders natürlich von Hoffmann, aber vielleicht auch von Cello halt zu ersetzen. Und ich glaube halt auch, ja, Siebert war ja schon auch jemand, der zumindest auf dem Feld halt irgendwie ziemlich vocal gewesen ist. Und Johannesson konnte sich das halt eben, glaube ich, dann auch nach einiger Zeit aufgrund seiner Leistung halt auch schon irgendwie ziemlich schnell erlauben, da vielleicht irgendwie den einen oder anderen mal irgendwie auch mal
Zusammenzufalten. Ja.
anzusprechen, wenn da irgendwas nicht gelaufen ist.
Ja, genau das ist das Ding. Also ich glaube, natürlich gibt es Möglichkeiten, Umbrüche passieren, du gibst halt lange Führungskräfte ab, und dann können sich auch Mannschaften wie die Fortuna finden und neue Hierarchien sich ausbilden. Aber ich glaube, das funktioniert vor allem halt über einen Sitz, über die, ne, was für ein Typ ist man, wie möchte man auftreten als Spieler oder nicht, andererseits aber über Leistung. Und es gibt halt, genau das meine ich halt mit Azusi, vielleicht ist der vom Typ her so einer, aber der spielt jetzt vielleicht nicht totale Kacke, aber auch das funktioniert ja nicht, ne? Es ist jetzt nicht so, dass der diese Mannschaft trägt. Und das ist natürlich der schlechteste quasi Beginn, den man sich vorstellen kann, wenn du halt eh schon irgendwie keine klare Hierarchie in der Mannschaft hast und dann einfach auch noch katastrophal startest.
Und
Und
keine
das auch.
Startelf etablierst und
Genau, und
Spieler
der
rein und
Trainer.
raus rotierst.
Genau. Genau. Und das ist halt eine toxische Mischung, in der die Fortuna gerade ist. Und was ich glaube, da ist dieser RP-Artikel von heute ganz hilfreich. Es ist halt, wenn wir das so konstatieren, dass wir einfach nicht mehr die Fantasie haben. Letzte Woche hat Louis sehr klar gesagt, ich konnte es nicht sagen, aber auch letzte Woche hätte ich das gesagt, mir fehlt die Fantasie zu glauben, dass Tune das rumreißen kann und dann folgt so ein Spiel. Welche Argumente hat denn die sportliche Leitung, an Daniel Thun festzuhalten? Und wenn man der RP glauben kann, ist das einzige Argument, das halt aktuell für Thun spricht, dass da halt wieder mal die Arbeit nicht gemacht worden ist von der sportlichen Leitung. Die haben sich halt schlicht und einfach nicht ausreichend darauf vorbereitet, auf diesen Fall, und wissen nicht genau, was sie machen sollen. Und deshalb kriegt jetzt irgendwie Thun noch eine Woche Zeit gegen Bochum. Und es ist möglich, dass er das halt rumreißt, aber es ist einfach nicht sehr wahrscheinlich. Und das riecht alles nur danach, dass
Und es
halt,
ist nicht nachhaltig. Er wird es
genau,
nicht
weil Weber und
nachhaltig.
Thun
Da
nicht
fehlt mir die
vernünftig sich darauf
Fantasie.
vorbereitet haben und irgendwie keine Ahnung, was sie da machen, dass jetzt quasi eine Woche verschenkt wird, wo man halt Thun noch am langen Arm verhungern lässt, im Zweifel, mit ein bisschen Glück, gewinnt das die Fortuna. Der Glaube daran ist nicht sonderlich hoch, aber dass die Fortuna es gewinnt mit einer Leistung, die halt, wo man sagt, boah, krass, das ist ein verdienter Sieg und nicht einfach nur wie sie Preußen Münster, da hat man einfach scheiße Glück gehabt. Das glaubt dir ja wirklich keiner mehr.
So. Ja, und das, obwohl es halt wie gegen Bochum geht, die halt selber ihre, also wirklich krasseste Probleme haben. Ich bin eigentlich ganz bei dir. Ich kann mir halt auch auf jeden Fall eine Welt vorstellen, in der man da halt irgendwie wieder so ein 2-1 halt rauspresst und dann überlebt Tune halt irgendwie nochmal für 2 oder für 3 Wochen vielleicht. Aber insgesamt wird sich da einfach überhaupt nichts ändern. Und ja, ich finde es auch wirklich skandalös, dass man das halt nicht vorbereitet hat. Auch da wieder, man ist überhaupt nicht überrascht, dass man da jetzt irgendwie keine Alternativen an der Hand hatte, dass man sich irgendwie, dass man fast halt überrascht scheint von dieser Leistung. Aber wenn das jetzt am Ende wirklich darauf hinauslaufen sollte, dass Bochum jetzt eben dieses Endspiel ist, was wir, glaube ich, alle vermuten für den Trainer, dann kann ich halt auch nur sagen, wie bitter wäre das und wie asozial wäre das halt auch eigentlich, wenn man halt Daniel Thun dann ausgerechnet nach einem Spiel gegen Bochum halt entlassen müsste. Also ich glaube, wenn wie dieser Mann und auch wir alle als Fortuna-Fans noch irgendwas gebraucht haben in dieser Saison, dass man halt irgendwie auf diese Thematik Bochum halt irgendwie noch so einen Haufen draufsetzt. Also da habe ich wirklich absolut keinen Bock drauf und ich glaube, der Trainer auch nicht.
Und ich finde das auch, also die RP hat ja heute einen Artikel veröffentlicht, wo eben 4, 5 Punkte genannt werden, warum eben nicht nur Tune die Schuld trägt an der aktuellen Situation. Und das ist so eine Art, das ist, ich glaube, das ist, meine Einschätzung ist, es ist nicht einfach nur ein Artikel, der jetzt quasi nach Darmstadt geschrieben ist, sondern man merkt diesem Artikel an, da fließen einfach Informationen, Dinge rein, die sich über einen längeren Zeitraum einfach bei den Journalisten angesammelt haben, die nicht immer sofort veröffentlicht werden, wo man auch als Journalist eben überlegt, abwägt, wie sehr greife ich da jetzt jemanden an, ja, weil ja natürlich dann auch ein paar Quellen und ein gutes Verhältnis zu bestimmten Personen ja auch nicht schlecht ist und Alofs ist jemand, der das halt auch, glaube ich, sehr gut kann, ja, Pressearbeit zu beeinflussen. Und wenn dann so ein Artikel kommt, ja, wo ganz klar gesagt wird, hier die sportliche Leitung hat einfach ihre Arbeit nicht gemacht bei der Trainersuche oder halt bei Trainerscouting, dann ist das, glaube ich, mehr als nur einfach, man schreibt das hin, sondern das ist halt, glaube ich, da wird sich genau überlegt, wann schreibt man sowas als Journalist. Und das wirkt auf mich wie so ein Artikel, der eben long in the making ist, ja, und wo halt so ein Grundrauschen, was auch noch andere Bereiche angeht, eben reinfließen. Was man so hört, was man so für, ne, unterschiedliche Quellen sagen, unterschiedliche Sachen, und das veröffentlicht man nicht eben nicht sofort, sondern das fließt dann eben in solche, ja, größeren Artikel ein. Und deswegen macht es für mich eigentlich nochmal, verstärkt das für mich die Wirkung dessen, was ich da lese, auch weil ich das so einschätze. Und ich glaube, das ist auch jetzt nicht an den Haaren herbeigezogen.
Ja, man wird sich da wahrscheinlich, nachdem man vielleicht nach 2 Spielen mal kurz zusammengezuckt ist, nach den 7 Punkten in den letzten 3 Spielen so hingelegt haben, so zurechtgeredet haben, dass man schon geglaubt hat, man sei auf dem richtigen Weg. Egal, wie schlecht man spielt, weil die Ergebnisse aus den schlechten Spielen, die kennen wir ja von Anfang letzte Saison. Und dann hat man halt einfach gar nicht mehr daran gedacht, dass es nochmal zu der Situation kommen könnte. Also das kann ich mir wirklich vorstellen. Und das ist sowas von naiv. Ja.
Ja, und dieses, die Leistungen haben jetzt nicht ganz gestimmt, aber dafür halt die Ergebnisse, das war ja quasi über die ganze letzte Saison schon das Credo. So, ne? Wir werden dann noch besser Fußball spielen und es wird dann auch noch besser und so. Und ich meine, da muss man sagen, die ganze letzte Saison, es gab halt immer mal wieder gute Momente und man hatte ja sogar mal zwischendurch gute Tabellenpositionen inne und war bis zum Schluss irgendwie doch relativ weit vorne dabei. Aber den guten Fußball, der ist halt nie gekommen, so, ne? Das hat nie funktioniert in dieser ganzen letzten Saison, bis auf einzelne Spiele. So. Und dass man da halt immer. Naja, dass man da halt immer noch sitzt, jetzt nach dem letzten Sieg da gegen Münster, was ja eigentlich eine Frechheit war, dieser Sieg, ne? Also es ist ja wirklich völlig dreist, diesen Sieg einzufahren. Und dass man dann noch so als Verein, ich meine, in dem Fall hat es jetzt Daniel Thune nochmal gesagt, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was da eben im Verein so dann gedacht wird. Naja, die Ergebnisse stimmen ja zum Glück und das Fußballerische ist halt dann jetzt gerade so, das Wie ist jetzt noch nicht so gut und so weiter. Und das hören wir ja jetzt wirklich einfach seit einem guten Jahr.
Ja,
Und
und
das
es ist ja
macht
nicht
eben
nur die
auch
letzte
so eine
Saison.
Hoffnung
Ja.
kaputt, dass es besser werden könnte.
Es ist nicht mehr auszuhalten. Nicht
Vor
mehr
allem,
auszuhalten,
dazwischen
ja.
ist ja noch was passiert. Die haben ja nicht nur die letzte Saison, sondern die haben im Sommer die Kohle
Ja.
rausgeballert, als ob es keinen Morgen gibt. Klar hast du mit Jamil Siebert halt nochmal ein gutes Plus gemacht und so, ja. Also abwarten, ob das in den Büchern als Plus dann am Ende rauskommt, ja. Aber hast du mal Geld eingenommen. Aber die haben richtig, richtig, richtig Kohle rausgehört. Ich will nicht wissen, wie die
Ja.
Gehaltsstruktur dieses Vereins jetzt ist, ja. Und du investierst so viel und dann auf der anderen Seite, wenn es um so eine Schlüsselposition wie den Trainer dann geht, hast du das nicht auf dem Schirm und bereitest da Sachen vor, selbst wenn das gut läuft, ja. Selbst wenn du sagst, Tune, ne, der fängt sich, das wird besser nach den ersten Spielen. Dann hast du doch schon zumindest mal überlegt, wer wäre denn eine Alternative? Hast vielleicht auch schon mal vorgefühlt, ja, ohne jetzt direkt Leute anzurufen und zu sagen, mach's, Dieter, ja, sondern das kann ich mir nicht vorstellen. Und das macht das für mich also dieser Artikel fällt ja auf irgendwie sehr fruchtbaren Boden bei uns ohnehin, ne, aber das macht es einfach noch mal so krass, weil es so unverantwortlich wirkt. Und gleichzeitig ist es halt, tut es mir auch leid, dass man jetzt so hier redet, weil, also, ich will ja Daniel Thune nichts Schlechtes und ich will auch nicht total schlecht über ihn reden. Ich glaube einfach, es hat sich über die Jahre halt irgendwie so zu da
Abgenutzt.
entwickelt, das abgenutzt vielleicht auch. Da kommen halt auch vielleicht Dinge zusammen, die nicht in Thunes Verantwortungsbereich liegen, ne? Und
Siehe
so.
Verletzungshäufung.
Ja,
Ja, schon auch.
aber vielleicht eben
Ja.
doch auch. Und das muss nichts Schlechtes, also ich will nicht total Schlechtes über den Menschen und erst recht über den Menschen, aber auch nicht über den Trainer, Daniel Thune sagen. Und das soll das nicht rüberkommen, ja, als ob wir hier das eine große Thune-Bashing betreiben, wir ja eh
Nein,
nicht. Wir sind
wir halten uns ja auch
bekennende
gewünscht, dass es klappt.
Thune-Fans, ja.
Ja. Wir sind absolute Apologeten ja auch schon
Ja.
seit langem quasi.
Ja.
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 Ja, ich halte es auch gar nicht für so unwahrscheinlich, dass Daniel Thune mit seinem nächsten Verein vielleicht sogar aufsteigen wird. Ich glaube, das ist was, wo wir uns als Fortuna-Fans auf jeden Fall schon mal emotional darauf einstellen sollten, dass es auf jeden Fall im Bereich
Mit
des
VfL
Möglichen
Bochum
liegen
meinst du?
könnte. Daran, das wäre natürlich ein schöner Gedanke. Ich hatte, glaube ich, direkt nach dem Spiel Hertha BSC vorgeschlagen. Es ist eigentlich egal, wie
Naja.
man es dreht und wendet, es ist alles kaum auszuhalten. Aber ich glaube, hier wird es halt eben nicht mehr passieren. Und ich finde, das kann man auch wirklich deutlich sehen, wenn man sich die Pressekonferenzen der letzten anderthalb Jahre anschaut, aber gerade jetzt auch nochmal in der jüngeren Vergangenheit und vor allen Dingen die vom Sonntag. Also ich glaube, dass Daniel Thune ein unglaublich rechtschaffener Mensch ist und dass er sich ganz, ganz fest vorgenommen hat, diese Scharte von Bochum irgendwie auszuwetzen und das irgendwie halt zu schaffen, seinen Traum von der Bundesliga hier zu erreichen und damit halt irgendwie dieses Trauma halt vergessen zu machen und hier nicht einfach irgendwie abzuhauen. Aber wenn ich ihm so zuhöre, habe ich das Gefühl, unterbewusst hätte er eigentlich gerne, dass es endlich vorbei ist und dass er das irgendwie hinter sich lassen kann. Und vielleicht gilt das halt eben auch noch für Teile in der Mannschaft ganz generell. Und ich glaube, wäre wirklich ja, an der Zeit, da jetzt eben einen Schnitt zu machen, quasi ein Schrecken mit Ende als ein Schrecken ohne Ende.
Ende mit Schrecken.
Ja, Ende mit Schrecken. Aber genau, also einen Aspekt will ich noch nicht ganz unbeachtet lassen, dass eben wohl ja die beiden Kapitäne im Gespräch mit Thune gesagt haben, die Mannschaft stünde noch komplett hinter ihm und wolle mit ihm den Umbruch schaffen. So sollte man nicht ganz außer Acht lassen. Für uns ist es einfach wirklich ja sehr schwer zu verstehen, was da alles schief läuft. Und Es ist natürlich, es hat ja eine gewisse Tragik jetzt, so, weil wir ja sehr lange hier saßen und gemeckert haben, dass die einzelnen Positionen immer komplett falsch gescoutet sind, beziehungsweise sich gar keiner Gedanken drüber gemacht hat, wer denn da jetzt, weiß ich nicht, links außen spielen soll, und dann muss es halt doch wieder irgendwer anderes machen und so weiter. Und man hat ja versucht, wirklich, und das wollen wir erstmal so, finde ich, können wir erstmal Alofs und Weber zugestehen, die haben ja versucht, jede Position zu besetzen mit Spielern, die wahrscheinlich ungefähr in das Profil passen, das Daniel Thun sich wünscht für seinen Fußball. So, ne? Die irgendwie mehr pressen können und
Nee,
genau so.
das weiß ich nicht. Das
Also
glaube ich
wirklich,
nicht.
ich, jetzt
Wirkt nicht
mittlerweile wirkt
so.
es nicht so, aber ich weiß nicht, ob es tatsächlich daran liegt. Ich meine, der RP-Artikel macht ja auch noch andere Sachen auf, weswegen, also wegen. Ne, der RP-Artikel schreibt dann noch, dass das alles quasi Einzelspieler sind und Egomanen. Also ähnliche Gedanken haben uns ja schon über den Abstieg fabulieren lassen jetzt am Sonntag, weil du denkst, okay, wenn das wirklich so eine Truppe ist, die dann irgendwann, die nie eine Mannschaft war, bevor sie in den Abwärtsstrudel geriet, so, ne, dann hast du nur noch die Einzelkämpfer, die eigentlich dachten, wir werden ja mindestens Zweiter, aber Relegation machen wir nicht nochmal. So, ne, also dann hast du da Spieler, die geholt werden für den Aufstieg, denen das ja auch als Projekt so verkauft wird, weil eben auch aus so einer Vorstandsebene, das Projekt ist ja erste Bundesliga seit ein paar Jahren. Das ist das Riesending.
Jetzt wurde ja auch für
So,
dieses Jahr wurde es ja wirklich auch
für
ganz
dieses Jahr
klar
einfach
kommuniziert.
nochmal klarer kommuniziert und so, ne? Und
Und
dann
sich
hast du da
für
Leute
die
und
WM empfehlen möchte man sich über
ja.
Fortuna Düsseldorf.
Ja, tatsächlich. Ja.
Ja.
Ja, so ist es. So, und nichts läuft zusammen und der Trainer schafft es auch nicht, die irgendwie zusammenzuschweißen und zu sagen, okay, läuft alles gerade nicht, deswegen müssen wir jetzt kratzen und beißen bis zum geht nicht mehr. Dann haben die Gegner keinen Bock mehr auf uns. Das funktioniert auch nicht. Und jetzt ist natürlich die Frage, also wie viel liegt dann da daran, dass, naja, die Leute als Persönlichkeiten vielleicht schwieriges zusammengestellt sind, also dass
Ich
darauf
glaube,
nicht
das ist
geachtet
aber auch
wurde,
nicht das.
vielleicht.
Nee, das ist, glaube ich, nicht der Kritikpunkt. Also, das ist nicht der Hauptkritikpunkt in diesem RP-Artikel. Da geht es darum, also, und darüber haben wir ja auch gesprochen. Es wurde schon klar gemacht, auf welchen Positionen man Spieler braucht. Ja, auf den Außenpositionen, und da hat man Spieler geholt. Sechserposition, man hat die Spieler für die Position geholt. Was du beschrieben hast mit diesen gut, die sind auf das Spielstil von Alofs ausgerichtet. Das hat etwas mit Scouting zu tun. Das ist was
Von
anderes.
Tune.
Ja, von Thune. Genau. Und das ist ja etwas, was in dem Artikel der RP eben kritisiert wird. Man hat halt quasi nach Namen, ja, wer passt denn auf links, rechts, außen, und eben nicht auf einen, ja, wie ist denn das Anlaufverhalten? Ich überspitze das jetzt mal, ne? In solchen Situationen geguckt. Und dass das Scouting der, also es gibt zwei Sachen. Entweder ist das Scouting der Fortuna schlecht. Das weiß ich nicht. Ja, ich will ja die Leute, die in der Scouting-Abteilung arbeiten, nichts Schlechtes tun. Oder aber es wird falsch gescoutet oder es wird eben kein Wert drauf gelegt auf das, was eventuell Mitarbeiter in der Scouting-Abteilung herausarbeiten könnten, aber in der Führungsposition eben nicht gefragt ist. Und das ist ein
Ja,
ganz
aber
harter
nach
Verdacht,
Namen.
sehr deutlich. Das ist sehr, sehr
Ja.
deutlich. Das werfen wir ja Alofs
Ja,
schon
aber
seit
nach,
Anfang an
genau.
vor. Und das ist
Genau. Man
das.
kann ja immer mal wieder sehen, welche Spieler werden halt vielleicht irgendwie auch mal gescoutet, das wird länger vorbereitet, und welche sind halt die Spieler, wo halt einfach am Tag vorher jemand von der Berateragentur, meistens ja auch noch von CAA Stella, halt Klaus Allofs anruft und sagt, du, wir haben da noch einen, ihr braucht doch wen für die Position, und dann wird das halt ganz schnell in trockene Tücher gebracht. So, es gibt halt diese beiden Arten von Transfers, und die können halt beide mal funktionieren, mal nicht, aber ich glaube insgesamt, wenn man das halt damit vergleicht, wie halt an den Standorten gearbeitet wird, wo mit viel, viel weniger Geld viel, viel mehr erreicht wird in der zweiten Liga, da läuft das halt eben komplett anders. Und das ist halt eben noch eine ziemlich antiquierte Art und Weise, wie man bei Fortuna arbeitet. Natürlich nicht zu 100%, aber in sehr, sehr großen Teilen. Und es kann halt eben auch mal funktionieren, wenn du halt eben ein funktionierendes Gebilde schon hast und dann halt einen Zollis dazu holst, der ja einfach genauso ein Alofs
Jahrestransfer ist, den wir halt jetzt da singulär natürlich nicht, aber in der Breite, wenn das immer und immer wieder vorkommt und es eben meistens nicht funktioniert, halt eben immer, also vor allem häufiger einfach scheitert. Das ist halt einfach ein Transfer, den hat man in diesem Sommer halt relativ häufig gemacht. Und dazu kommt ja dann eben auch noch, dass man halt gerade auf diesen super wichtigen Positionen, wie jetzt zum Beispiel Linksverteidiger-Position, dann ja auch wieder irgendwie sich entschieden hat, dass man durchaus das Risiko gehen kann, dann halt noch jemanden ohne Knie zu verpflichten. Genauso ja irgendwie mit Luca Raimund für die rechte Außenbahn ja auch. So hat man sich halt ja irgendwie ganz bewusst dafür entschieden, weil man halt einfach ja halt so fasziniert war von diesem Talentlevel und anscheinend ja irgendwie nicht genügend medizinische Daten gesammelt hat, um halt sicher zu sein, dass die Art von Problemen, die Spieler halt eben in der letzten Saison und vielleicht auch in den Jahren davor geplagt haben, dass die halt eben in dieser Saison nicht mehr auftreten werden, weil man halt eben rausgefunden hat, was die Ursache dafür gewesen ist.
Ja, aber das ist ja auch schwer. Also ich meine, guck mal Cello an oder so, der auch irgendwie nie wieder zurückgekommen ist. Der Gamble liegt einfach darin, dass du dir, also ich schätze mal, natürlich kann sein, dass du bei manchen irgendwie eine Ursache ausmachst und es dann für immer wieder gut ist. So, ne? Der Gamble ist einfach, hält der Körper jetzt oder nicht?
Ja, aber so, ich dachte mir ehrlicherweise,
du gehst das Risiko dann einfach,
wenn man jemanden wie Lenz holt, dass man wirklich sicher war, dass man was rausgefunden hat.
Ach, Quatsch.
Und Alois, ist auch nicht so. Du hast komplett recht, weil Alois hat nämlich jetzt in den letzten Wochen irgendwas gesagt. Er hat irgendwie, ich weiß nicht genau, wo ich es gelesen habe, ich glaube in der RP, aber wir haben ihn doch untersucht. So, ich denke so, ja, okay. Wenn du ihn untersuchst und dann kommt dann halt raus, er hat jetzt irgendwie gerade nichts und müsste eigentlich passen. Das ist halt das, was halt bei den letzten drei medizinischen Untersuchungen halt auch rausgekommen ist. Und dann hat er, glaube ich, hat die letzten Jahre einfach kaum Profifußball gespielt. Also ich dachte da wirklich, man hat da halt irgendwas rausgefunden, deswegen man sagt, ah, cool, das wird die Ursache sein. Also können wir ihn jetzt halt verpflichten und sind relativ optimistisch, dass eben dieses Problem nicht nochmal so krass auftreten
wird. Ich so utopisch. Also solche Gedanken habe ich überhaupt nicht ansatzweise gehegt, dass sowas hätte passieren können.
Ich finde ja, dass wir auch, also den Gedanken, den Lou jetzt bei Lenz hat, also das müssen wir uns ja auch vorwerfen, dass wir da naiv waren. Dass wir halt gesagt haben, wir haben auf die Position geguckt und wir haben ja auch bei einigen Spielern wie Alassouzi, da konnte man ja irgendwie in den Daten sehen, das ist halt vom Spielertyp auch so einer, den man gut gebrauchen kann. Ja, wo man eben mehr scouten in Anführungszeichen konnte bei Crazy Skills and Goals Videos. Aber insgesamt glaubten wir ja, Anfang der Saison waren wir ja hoch euphorisch und zufrieden mit dieser Kaderzusammenstellung, dass eben nicht nur Positionen besetzt worden sind, sondern dass sich dabei auch was gedacht worden ist. Ja,
und das ja auch glaubten wir.
So. Und ja, weil es auch so gesagt worden ist und das glaubten wir, obwohl wir ja über die letzten Jahre den handelnden Personen immer anderes unterstellt haben.
Ja, so. Also ich meine, das große Thema war natürlich schon, was wir auch immer wieder gesagt haben, die haben alle oder zu größten Teilen haben diese ganzen Neuzugänge im letzten Jahr kaum Profifußball gespielt. Das ist überspitzt, aber das haben wir schon auch gesagt.
Ja, und ja, auf jeden Fall.
Ein Riesenproblem einfach.
Die halt alle Fans ja irgendwie auch so ein bisschen laufen. Und es ist ja auch ehrlicherweise so ein bisschen unsere Aufgabe als Fans ja auch im Sommer erstmal optimistisch zu sein. Also ich würde uns das jetzt gar nicht so stark vorwerfen, wenn wir halt irgendwie auch erstmal, ich meine, wir wissen ja auch nicht, in welchem Fitnesszustand kommen die Spieler hierher. Man muss ja auch ein bisschen davon ausgehen, dass das nicht katastrophal ist, sondern dass du halt den Spieler bekommst, wie er halt auf Transfermarkt advertised. Ja, weil wir haben wirklich nur Transfermarkt zur Verfügung, so ungefähr. Und das ist dann eben halt die Grundlage, auf der wir uns ein bisschen orientieren müssen und halt eben irgendwelche Freundschaftsspiele gegen TuS Hilden Nord. So, mehr haben wir ja nicht. Und wenn das halt eben gut aussieht, dann sind wir halt eben Fans und müssen halt davon träumen. Wir haben halt eben nicht die Möglichkeit, in das Innenleben von so einer Mannschaft zu schauen, ne? Und zu wissen, wie läuft da wirklich so eine Hierarchiestruktur, wie viele Führungskräfte gibt es, sind die Spieler, die hierher kommen, Führungskräfte, wie sehr sind die mit sich selber beschäftigt, damit, dass irgendwie die Karriere halt irgendwie in den letzten ein, zwei Jahren vielleicht nicht ganz so gut verlaufen ist, so kann man das als Mannschaft auffangen, wie das mit Sicherlichkeit irgendwie bei einem Zolles passiert ist. Oder kommen ja einfach einen Riesenhaufen von diesen Leuten an bei einem Umbruch, die halt einfach nur alle mit sich zu tun haben und überhaupt nicht in der Lage sind, weder sich selbst zu integrieren noch andere zu integrieren. So, das können wir von außen halt einfach nicht sehen. Natürlich sind wir ein bisschen naiv gewesen, absolut. Wir hätten mit Sicherheit schon vor der Saison deutlicher kritisieren sollen, dass man halt keine Führungspersönlichkeiten geholt
Man
hat und
hat,
dass man
sorry, ich muss da reingerätschen. Führungspersönlichkeit wurde uns vorgestellt. Lenz. Lenz ist der Leader, den man geholt hat. Das wurde mehrfach von Alofs so gesagt. Der Lenz, das war der mit der Erfahrung, den man als absoluten Leader in dieses Team geholt hat.
der halt
Das muss ich
irgendwie
mal kurz dazwischen sagen.
die
Das ist schon.
letzten 5 Jahre Mitläufer war oder halt
Ja, aber das
Mitsitzer auf der
so.
Bank irgendwo, aber ja, mag natürlich sein. Also finde ich ehrlicherweise aber auch einfach nicht genug. Und ja, man hat vor allem auch einfach kaum Leute geholt, die halt eben Erfahrung in der zweiten Liga hatten, ne? Und das Thema Spielpraxis haben wir ja sowieso irgendwie schon häufig genug angesprochen. Das macht aber auch ehrlicherweise keinen Spaß, jedes Jahr immer auf dieselben Sachen hinzuweisen. Ich meine, das sind ja auch alles Sachen,
Naja.
auf die wir halt Jahr für Jahr für Jahr hinweisen. Und wenn man halt eben jetzt diesen Umbruch startet, den wir uns ja auch wirklich jetzt ein Jahr lang herbeigewünscht haben, ne? Also wir haben jetzt ja auch einfach ein Jahr lang Scheißfußball gesehen, dann wird endlich gesagt, wir greifen diese Saison neu an, wir tauschen alles aus, wir holen neue Leute, wir wollen anderen Fußball spielen. So, wir haben ja danach gelächzt, weil wir sind eben Fans. So, wir haben danach gelächzt, dass halt ein anderer Fußball gespielt wird, dass halt irgendwie ein bisschen was aufgebrochen wird von diesem ganzen Mief, der halt in der letzten Saison hier geherrscht hat. Und ja, dann haben wir halt, sind wir halt einfach, ja, sind wir da halt einfach mitgegangen und haben halt mitgeträumt und ja, sind natürlich einfach auch ein Stück weit naiv gewesen, aber ja, letztendlich ist es dann jetzt halt eben trotzdem an den Sachen gescheitert, die ja wir und wie man jetzt ja anscheinend sieht, auch die RP ja auch einfach schon seit sehr, sehr langer Zeit eigentlich kritisiert und irgendwie kommen sieht. Und ja, jetzt haben wir halt eben diesen Salat.
Ja, so sieht's aus.
Ja.
Es ist Herbst.
Ja,
Ja,
es ist
es ist
Herbst.
Herbst.
Ja.
Ja, kommen wir dann zum VfL Bochum, ja? Oder wollen wir
Ja,
die
ich glaube, wir haben
Standardprüfung?
das Wort zum Sonntag haben wir eigentlich gesprochen. Es ist ja noch dieses
Ja.
Bochum-Spiel am Samstag.
Ja, bevor wir uns ein bisschen die momentane Situation von Bochum und worauf wir uns da einstellen können, anhören, möchte ich allen, die am Nachmittag vom Samstag noch nichts vorhaben, vielleicht ans Herz legen, sofern sie denn masochistisch veranlagt sind, in Bochum noch vor dem Spiel an der Wittenerstraße 47 im Kino des Stadtarchiv Bochum, Zentrum für Stadtgeschichte, vorbeizuschauen. Da werden auch ja, zwei Fußballlegenden, würde ich fast sagen, einmal von Bochumer Seite, einmal aus Düsseldorfer Sicht zu Gast sein, mit Herrn Zoller und Marcel Sobotka. Aber tatsächlich werden da die jüngsten Spiele der beiden Vereine gegeneinander nochmal ja, besprochen von den beiden. Und ich meine,
Ja,
ja,
total geil.
da muss man wirklich masochistisch veranlagt sein, wenn man sich das nochmal angucken will. Vor allem nicht das Spiel in Bochum natürlich. Das war schön. Da haben wir geträumt. Und an
Was selbst unabhängig von den
Stelle kehrt man
Relegationsspielen, wenn das die
zurück.
letzten Spiele wären gegen Bochum, die waren ja alle scheiße.
Ja.
Also selbst wenn man das
Ja,
wegnimmt, reicht das ja schon, dann nicht
das reicht
hinzugehen.
schon. Ja. Ich sage ja, man muss reichlich masochistisch veranlagt sein. Ja.
Ja,
Aber
gut.
abgerundet wird das Programm mit Currywurst und Getränk.
Ja, das ist gut.
Ich
Dagegen
schmeckt
kann niemand
Shadows
was
da,
haben.
das finde ich ja richtig geil.
Ja.
Yeah. Interesting.
Auf jeden Fall auch lange nicht mehr an Simon Zoller gedacht. Der
Ja.
wollte doch Klaus Allofs am Deadline Day 2023 eigentlich gegen Aho
Ja,
Tanaka 1:1 tauschen.
hat
Schade
Aho
eigentlich.
Tanaka jetzt eigentlich auch schon alles in der Premier League zusammengeschossen oder spart er sich das für die Rückrunde?
Das habe ich
Weiß
gar
ich
nicht auf dem Schirm.
nicht. Das habe ich ehrlicherweise auch nicht auf dem Schirm.
Naja, okay. Ich würde jetzt Jamie Siebert Updates kann ich nicht geben. Ich habe ihn noch nicht auf der Tribüne sitzend gesehen.
Wie steht es denn, ja, Jan? Sag das noch kurz.
Es steht 2-0 für Milan. Sicherlich wäre eine Führung von Lecce möglich, aber seit der 18. Minute nicht sonderlich wahrscheinlich.
Ja, gut, dann würde ich sagen, wir werfen noch einen ganz, ganz kurzen Blick auf den VfL Bochum. Ein Spiel, auf das wir uns alle, glaube ich, riesig freuen, wie man schon gehört hat. Ja, und dann eben wahrscheinlich mehr oder weniger die letzte Chance für Daniel Thun, irgendwie das Ruder nochmal herumzureißen und auch eine große Chance für die Mannschaft, das Ruder nochmal herumzureißen und nicht noch weiter Richtung Abstiegsregion zu trudeln. Ja, auch die Bochumer sind auf jeden Fall in einer Findungsphase, sind ja relativ verdient, glaube ich, letztes Jahr aus der ersten Bundesliga abgestiegen, haben sich dann dafür entschieden, Trainer Dieter Hecking, der ja vorher schon auch lange Zeit als Sportdirektor in Nürnberg gearbeitet hatte, also war ja eh schon kurios, dass sie den geholt haben, nicht zu entlassen, sondern mit ihm neu in die Saison zu gehen. Außerdem auch ziemlich kurios, dass man im Frühling Dirk Duffner geholt hat. Ich hoffe, der sagt euch noch was. Also hat Anfang der 2000er zum Beispiel in Freiburg gearbeitet, dann irgendwie, weiß ich nicht, bei Hannover, ich glaube in Nürnberg, nagel ich mich nicht drauf fest. Also ist auf jeden Fall auch ganz gut rumgekommen, aber auch, glaube ich, lange nicht mehr die sportliche Verantwortung dafür gehabt, einen Kader zusammenzustellen und wahrscheinlich auch jemand, den man irgendwie eher in die Kategorie derjenigen einordnen würde, dass die etwas antiquierter arbeiten. Die hat man dann jetzt vor einer Woche beide rausgeschmissen am selben Tag, weil Bochum denkbar schlecht in die Saison gestartet ist. Und ja, dementsprechend ist man das Spiel am Wochenende beim 1. FC Nürnberg mit einem Interimstrainer angegangen, mit David Sievers. Der soll jetzt irgendwie erstmal ein paar Spiele bekommen und dann möchte man halt schauen, ob man ihm die Gesamtverantwortung antragen möchte oder sich halt doch nochmal irgendwie länger umschaut oder vernünftig nach einem Nachfolger umschaut. Ja, letztendlich hat man dann eben auch nicht besonders gut gespielt gegen die Nürnberger und am Ende in der letzten Minute das 2-1 kassiert und verloren. Hat auch in dem Spiel jetzt nicht wahnsinnig irgendwas anders gemacht, als man das unter Hecking gemacht hat. Bisher kann man aber jetzt auch nicht sagen, dass die Bochumer für einen ganz bestimmten Spielstil stehen, sondern schon irgendwie auch so eher für das, was wir in der zweiten Liga allgemein irgendwie so sehen. Ja, schon nochmal mit so einem kleineren Fokus auf lange Bälle, die dann halt vorne Zielspieler festmachen sollen. Das sind entweder Sissoko oder meistens eben Philipp Hofmann, an den erinnern wir uns ja auch vielleicht noch. Und uns fällt schon auch auf, dass Bochum im Liga-Vergleich dann auch nochmal eher wenig Ballbesitz hat. Also dann schon auch eher etwas passiver agiert. Ja, es gibt halt vielleicht auch die ein oder andere etwas positivere Geschichte. Es ist ja irgendwie ganz erfrischend zu sehen, dass Bochum mit zwei 19-Jährigen im zentralen Mittelfeld spielt, also einmal auf der 8. Hat sich Kjell Wettjen festgespielt, den hat man von Borussia Dortmund ausgeliehen, der hat eben auch schon ein paar Mal für Dortmund in der ersten Liga gespielt, soll, glaube ich, schon relativ viel Talent haben, von dem hat man sich viel versprochen, der kommt zwar noch nicht so richtig rein, aber ist auf jeden Fall trotzdem schon ein Stammspieler. Bisschen besser agiert Gaetano Krebs. Der hat sein erstes Ligaspiel, jetzt eben auch als 19-Jähriger, sein erstes Profispiel überhaupt gemacht am ersten Spieltag jetzt in dieser Saison und dann jetzt sofort alle Spiele von Anfang an. Also schon auch beeindruckend, so jemanden dann eben auf die alleinige Sechs zu stellen. Der macht seine Sache im Vergleich zu den meisten anderen Spielern auf jeden Fall auch relativ gut. Die es eher nicht so gut machen, sind dann die bekannten, die arrivierten Spieler. Also Philipp Hofmann habe ich schon angesprochen. Mathis Bero ist der andere Achter, der auch besonders letztes Jahr in der ersten Liga oder ich glaube die letzten beiden Jahre in der ersten Liga wirklich auch ein Fixpunkt gewesen, kommt noch überhaupt nicht rein. Und dann hat man extra auch noch Kevin Vogt für die Abwehr geholt, hat der, glaube ich, irgendwie lange in Hoffenheim gespielt, in Bremen, bei Union. Und der sollte auf jeden Fall so der Abwehrchef werden, der klare Leader. Und ja, das funktioniert ehrlicherweise auch einfach noch überhaupt nicht. Und ja, man sieht eben auch bei Bochum, da sind sehr, sehr viele, die halt eben auch vor allem mit sich selber beschäftigt sind, die irgendwie nach ihrer Form suchen. Und das ist jetzt mit Sicherheit keine Mannschaft, die der Fortuna irgendwie Angst machen sollte. Letzter Fun Fact noch zum Kader vom VfL Bochum. Meine beiden Lieblingsspieler auf jeden Fall, Ibrahim Sissoko und Ibrahima Sissoko, die beide im Kader stehen und auch beide Spielzeit bekommen jeweils. Das ist auf jeden Fall auch nicht ganz einfach für den Kommentator oder den Sportreporter an dieser Stelle.
Als Ergänzung noch, ich habe heute gelesen, dass Momo Quateng wieder ins Training eingestiegen ist beim VfL Bochum.
Ach, das ist doch herzallerliebst.
Ja, das ist doch wieder was für ausgerechnet Stories. So, aber wahrscheinlich kann er noch nicht wieder Spiele machen.
Ich glaube, für irgendwelche
Aber
ausgerechnet Stories im Spiel gegen Bochum bin ich wirklich nicht bereit.
nee.
Ganz egal, welcher Natur die sein sollten. Ja, was erwarten wir von der Fortuna? Tim, du bist ja, glaube ich, der größte Verfechter davon, dass man jetzt irgendwie mal auf Kontinuität gehen sollte. Würdest du dafür plädieren, dass man, wenn möglich, mit mehr oder weniger der gleichen Startelf und der gleichen Systematik in das Spiel reingeht?
Ja, ich meine, es ist ein bisschen die Frage, ob Sima Suso weiterhin gesetzt ist oder da sich mittlerweile ein bisschen Konkurrenz auf dem Trainingsplatz wieder befindet. Ansonsten wäre da ein Fragezeichen bei mir. Ansonsten
Der die Sache aber auch
wirklich
nicht so
viel
schlecht
stabil.
gemacht hat, oder? Also,
Ja.
ich würde ihn
Und
jetzt auch
dann
nicht
halt
völlig.
möglicherweise, keine Ahnung, es hat einfach überhaupt nicht funktioniert, aber jetzt tatsächlich wieder auf eine Dreierkette umzustellen, sehe ich erstmal nicht als Mittel. Man sollte schon mit der Viererkette spielen.
Und man sollte vielleicht, ich weiß nicht, wie groß die Innenverteidiger sind von Bochum, aber die langen, hohen Bälle haben ja gegen Darmstadt wirklich so gar nicht funktioniert bei zusammen wahrscheinlich ungefähr 5 Meter Innenverteidigerhöhe, die da bei Darmstadt herrschte. Deswegen, ich weiß nicht, wie groß der Vogt ist und so, aber vielleicht einfach nicht so viele lange Bälle in die Spitze, wenn da so Schränke rumstehen. Das wäre auch
Aber auch
ein Bomberwunsch.
vielleicht auch einfach ganz generell nicht. Also ich glaube, auch wenn Itten und Szela ziemlich groß sind, die sind beide nicht gut da drin, halt einen Ball abzuschirmen, einen Ball vorne festzumachen. Also Itten kann das einigermaßen, aber es ist
Ja,
halt auf jeden Fall
natürlich
keine
schon.
Stärke. Also es ist nichts, wo ich jetzt sagen würde, hey, wir haben diesen Spieler, darum spielen wir jetzt so. Das sehe ich halt überhaupt nicht. Also da wäre ich sehr, sehr dankbar, wenn man das nicht tun würde. Ich wäre sowieso auch sehr dankbar, wenn man halt nicht wieder mit den beiden ins Spiel gehen würde, weil ich wirklich finde, dass wenn man pressen möchte, hat man da einfach vorne schon direkt zwei Positionen verschenkt und ist dann eigentlich gar nicht mehr dazu in der Lage, das halt noch vernünftig auszuführen. Und ich finde auch offensiv passen die beiden überhaupt nicht gut zueinander. Und da sehe ich dann, glaube ich, mehr Potenzial, dass das halt irgendwie offensiv funktionieren könnte, wenn man Cela halt irgendwie auf der Bank lässt und das dann vielleicht irgendwie versucht, ein bisschen anders zu lösen. Also ich hatte irgendwie sogar schon drüber nachgedacht, ob man es vielleicht mal mit so einem ganz, ganz alten 4-2-3-1 versucht. Das System ist mittlerweile so alt, dass vielleicht viele Trainer gar nicht mehr wissen, wie man eigentlich am besten dagegen verteidigt. Also ja, ich meine, am Ende, es wird natürlich am Ende auch einfach nicht an der Systematik liegen. Es wird halt daran liegen, wie man als Mannschaft zusammen agiert, was für einen Einsatz man zeigt, ob man bissig ist, ob man giftig ist und ja, weiß ich nicht, auch so
Ob die
kleine Dinge.
Abstimmung ein bisschen besser funktioniert, das wäre
Genau.
auch wichtig, so.
Und ob man auch wieder mal vielleicht bessere Standards schlägt, ne? Also man hat ja schon auch in dieser Saison das ein oder andere Tor eher nach Standards gemacht. Gegen Münster hat man halt
Münster.
komplett so gewonnen. Und wenn ich mir jetzt anschaue, wie man die Standards gegen Darmstadt ausgeführt hat, so viele hatte man ja gar nicht, aber die Ecken, die man hatte, nachdem man halt mehr oder weniger durch Ecken oder durch so einen eckenähnlichen Freistoß gegen Münster gewinnt, gehst du halt komplett davon weg und führst halt immer so komische Varianten aus,
Die halt
die
immer
halt
die auch noch
alle,
überraschen. Die
genau.
Leute, die sie selber gerade ausführen, sind immer völlig überrascht davon.
Genau, und das hat dich dann wirklich halt eher noch defensiv in die Bredouille gebracht. Also da wäre ich sehr dafür, dass man einfach wieder dazu zurückgeht, wieder ganz normale Ecken, scharfe Ecken mit Schnitt irgendwie an die Fünferkante zu schlagen, weil hat man wirklich genug Leute, die das sehr gut beherrschen, allen voran Muslia. Also gerne wieder zum einfachen Fußball zurück, weil einfachen Fußball müssen wir sowieso spielen.
So. Dann sind das auch die Worte, die diese Folge abschließen. Oder?
Ich weiß nicht.
Jo.
Wunderbar. Zurück zum einfachen Fußball. Und nächste Woche melden wir uns hoffentlich auch zurück. Und ich glaube, wir sind alle sehr gespannt, was die Themen dieser Folge dann sein werden.
Bis dann. Das ist eine Vermutung. Bis dann. Ciao.
Bis dann.
Tschüss.
Ciao.